Liebe Glaubensgeschwister, es tut gut, hier unter euch zu sein. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, hier diese Gemeinschaft zu pflegen. Danke auch für das wunderschöne Lied. Es hat meine Frau durchgetragen vor der Geburt des ersten Sohnes. Es war eine schwierige Zeit, war schon 2 Wochen nach Termin und natürlich gespannt, wie es werden wird. Und dann hat sie das Lied immer wieder gesungen. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Wie wunderbar ist, dass wir wissen, dass wir so einen Gott haben, der uns durchträgt. Darf ich darauf hinweisen, dass da hinten noch einige Broschüren auflegen zum Thema Trends und Strömungen. Und in dieser Broschüre findet man auch den Vortrag von heute Morgen. Das sind 2 Vorträge. Der erste Vortrag ist auch der Vortrag von heute Morgen. Da geht es um die Erziehung von biblischen Werten, zu biblischen Werten. Und da ist noch die Liste, wer sich eintragen möchte für den Freundesbrief. Also bitte trägt euch ein, dann werden sie euch unverbindlich zugeschickt. Und da sind noch einige Freundesbriefe, sind 2 verschiedene Nummern. Also wer gerne beide Nummern mitnehmen möchte, das ist möglich, dann muss ich sie nicht wieder nach Basel zurück mitnehmen. Also ihr tut mir dann auch einen Dienst. Das Thema also heute Morgen, Vermittlung von Werten in der Erziehungsarbeit. Was sind Werte? Werte ist etwas Wertvolles, nicht? Hier geht es um Lebenswerte, etwas, das wertvoll ist für unser Leben, für den Umgang miteinander, für die Gemeinschaft. Wir sagen zum Beispiel, gegenseitiger Respekt ist ein Wert oder Gehorsam ist ein Wert. Aber fragen andere, wieso? Wer legt fest, dass Respekt ein Wert ist? Also ein positiver Wert. Ja gut. Oder dass Gehorsam ein positiver Wert ist. Wer legt das fest? Wer bestimmt das? Das ist ja zurzeit alles so ein bisschen in Frage gestellt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite merken wir, dass es wieder ein ganz neues Rufen nach Werten gibt. Dass sozusagen die Werte in eine Krise geraten sind, sei es an der Schule, auch hier überall in den Schulen, in den staatlichen Schulen merken wir, dass die Werte in eine Krise gekommen ist und dass man gar nicht mehr weiß, wie man da rauskommt. Es ist ein ganz neues Rufen nach Werten. Warum ist das so? Warum sind wir in diese Krise geraten? Und wie kommen wir da raus? Wie werden wir geschützt? Welche sind Werte, für die es sich zu leben lohnt? Woran messen wir unsere Werte? Wie vermitteln wir diese Werte an unsere Kinder? Das sind alles ganz entscheidende Fragen für uns als Gemeinde, aber auch vor allem für uns als Eltern in der Erziehung. Alles sind Fragen, auf die wir klare Antworten brauchen. Wir brauchen Werte, die für alle verbindlich sind. Nicht nur für mich, wenn es mir passt, und wenn nicht, dann passt mir halt nicht. Und für dich, wenn es dir auch nicht passt, dann gilt es halt nicht. Vor allem als christliche Gemeinde brauchen wir verbindliche Werte, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Bei der Vermittlung von Werten spielen die Eltern eine ganz entscheidende Rolle, aber auch die Gemeinde, die Lehrer und alle Erzieher. Deswegen wollen wir heute Morgen darüber nachdenken, wie können wir das vermitteln. Ich habe folgende Schwerpunkte. Erstens die gegenwärtige Wertekrise, zweitens die biblische Grundlage für die Vermittlung von Werten und drittens, wie können wir praktisch biblische Werte vermitteln. Die gegenwärtige Wertekrise. Über viele Jahrhunderte war es im Christentum selbstverständlich, dass es eine verbindliche Wahrheit gibt, die Gott in seinem Wort mitgeteilt hat. Die ist für alle Christen verbindlich. Gott hat uns also seine Wahrheit, seinen Willen mitgeteilt. Er hat klar gesprochen und gesagt, das erwarte ich von euch. Ich erwarte, dass ihr so und so lebt als meine Kinder. Das war selbstverständlich und damit gab es auch ganz verbindliche Werte, die vermittelt wurden. Menschen waren bereit, dafür in den Tod zu gehen, für diese Werte, für diese verbindliche Wahrheit. Waren sie bereit zu sterben? Doch in der postmodernen Zeit ist der Mensch vom Kampf müde geworden. Man geht davon aus, dass jede Überzeugung ja schon irgendwie wahr ist. Doch wenn alles wahr ist, dann ist nichts mehr wahr. Das gilt genauso. Wenn alles irgendwie wahr ist, dann ist auf der anderen Seite nichts mehr wahr. Es kann ja nicht sein, dass Gegensätze wirklich beide wahr sind. Entweder ist das eine wahr oder das andere. Man spricht heute vom Pluralismus. Pluralismus heißt, dass in einer Gesellschaft viele Meinungen existiert. Jeder hat seine eigene Meinung, man lässt sich gegenseitig stehen. Alles wird toleriert, alles ist richtig. In einer pluralistischen Gesellschaft lässt man sich gegenseitig stehen, auch in seinen religiösen und ethischen Überzeugungen. Man spricht von Toleranz und meint, dass es so eine heile Gesellschaft geben kann. Verbunden mit dem Pluralismus ist eben auch der Relativismus, der davon ausgeht, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Alles ist relativ wahr. Das ist für dich wahr, wenn man den Leuten sagt, ja, Jesus ist der Retter der Welt, dann sagt man, schön für dich. Ich habe einen anderen Weg. Ich brauche Jesus nicht, aber wenn du Jesus brauchst, ist das schön. Dann ist das für dich wahr, für mich nicht. Das ist der Relativismus. Jeder seinen eigenen Weg. In Wirklichkeit bringt der Pluralismus aber zum Ausdruck, dass es keine Überzeugungen mehr gibt, für die es sich lohnt einzutreten. Eine Folge davon ist der religiöse Pluralismus und so kann man sagen, dass es heute eigentlich nur noch Meinungschristen gibt. Christen, die also nicht wirklich feste Überzeugungen haben, sondern die eine Meinung haben und jeder hat halt eine andere Meinung. Es gibt keinen verbindlichen Glauben mehr. Verbunden damit ist auch der Individualismus. Der Individualismus heißt, dass jeder für sich lebt und für sich der eigene Maßstab ist, was recht ist und was schlecht ist. Ich bestimme für mich, was für mich richtig ist, was für mich falsch ist. Du bestimmst für dich. Jeder möchte irgendwie die uneingeschränkte Freiheit, das Leben genießen. Und das prägt auch immer mehr die christlichen Gemeinden, diese Einstellung, auch die christlichen Jugendgruppen. Einige Folgen davon sind, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr toleriert wird, plötzlich nicht mehr so schlimm ist, dass die Eheschließung mit Nichtgläubigen praktiziert wird, dass ein Seitensprung in der Ehe geduldet wird, dass Scheidung und Wiederheirat erlaubt wird, dass Homosexualität plötzlich als göttliche Gabe betrachtet wird, dass das Rollenverständnis von Mann und Frau nicht mehr klar ist, dass wir in eine Autoritätskrise geraten, die Ältesten werden zu Prügelknaben, die man ständig kritisiert. Gemeindezucht wird nicht mehr praktiziert und Pragmatismus und Utilitarismus prägen das Gemeindeleben. Pragmatismus heißt einfach, alles was funktioniert, ist auch richtig und Utilitarismus heißt, alles was nützt, ist richtig. Was gut ist, was nützt, das, was funktioniert, das ist auch richtig. Man meint, auf diese Weise ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Doch in Wirklichkeit braucht eine Gesellschaft verbindliche Werte, die für alle gelten, damit wirklich ein echtes, friedliches Zusammenleben möglich wird. Der Individualismus, wo jeder sein eigener Maßstab ist, sein Leben selbst bestimmen will, der lässt den Menschen einsam zurück. Der kann nicht wirklich befriedigen. Wenn ich nur für mich leben will, mein Leben selbst bestimmen will, mein eigener Maßstab sein will, dann kann ich nicht zu einem erfüllten Leben kommen. Und dadurch ist unsere heutige Gesellschaft hier im Lande in eine tiefe Sinnkrise geraten. Immer mehr junge Menschen sehen keinen Sinn im Leben. Wenn das der Sinn ist, dann hat man keinen Sinn im Leben. Und deswegen brauchen wir Normen, Werte, die verbindlich sind und die unser Leben erfüllen, die uns einen Sinn im Leben geben. Die Frage ist, wie wir zu solchen Werten gelangen. Und damit komme ich zum nächsten Schwerpunkt, die biblische Grundlage für die Vermittlung von Werten. Holthaus weist darauf hin, dass das eigentliche Problem unserer Gesellschaft die Gottvergessenheit ist. Und wir können sagen, auch der Gemeinden zum großen Teil, das Problem ist die Gottvergessenheit. Denn Werte fanden ihre Begründung immer in Gott und seinen Geboten. Von Gott her werden Werte begründet. In Gottes Geboten haben sie ihre Grundlage. Und wenn wir Gott vergessen, wenn wir Gott vernachlässigen, dann haben wir auch keine verbindlichen Werte mehr. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass der einzig wahre Gott, der Gott der Bibel, die absolute Wahrheit ist. Er offenbart uns in seinem Wort absolute Maßstäbe und damit auch absolut verbindliche Werte. Verbindliche Werte kommen nicht dadurch zustande, dass wir als Mehrheit einer Gesellschaft beschließen, was richtig und was falsch ist. Das ist sehr subjektiv. Sondern Gott hat das in seinem Wort festgelegt. Die Begründung der Werte findet also seine Grundlage in Gott, in seinem Wesen. Wir als Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen, Gott ähnlich, um eben seinem Wesen zu entsprechen. Das zeigt uns die Bibel sehr klar. Und nur das gibt unserem Leben Sinn und Hoffnung. Und das führt uns in die Freiheit. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Nur wenn Jesus uns frei macht vom Egoismus, von der Sünde, dann sind wir frei. Und er sagt, und wenn ihr die Wahrheit tun werdet, dann wird euch die Wahrheit frei machen. Wenn ihr die Wahrheit tun werdet, dann wird euch die Wahrheit frei machen. Und diese Wahrheit ist uns offenbart im Wort Gottes. Deswegen sagt Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Doch das Praktizieren dieser Wahrheit kommt nicht von selbst. Leider, müssen wir sagen. Denn grundsätzlich, sagt Jesus, liebt der Mensch diese Wahrheit nicht. Er liebt das Böse mehr als die Wahrheit. Und Jesus sagt in Johannes 3, deswegen kommt der Mensch nicht zu dem Licht, das er selbst ist, weil er das Böse mehr liebt als die Wahrheit. Er möchte nicht, dass das Böse, das in seinem Herzen ist, das von Natur aus in unser aller Herzen ist, die Sünde, aufgedeckt wird. Dass sichtbar wird, wer wir wirklich sind, wer wir im tiefsten Herzen sind. Deswegen, sagt Jesus, kommt der Mensch nicht zu dem Licht. Er möchte sich lieber von dem Bösen leiten lassen, von seinen bösen Trieben. Und wird Sklave seiner eigenen Triebe. Christa Mewis schreibt in einem Buch, lassen wir die natürlichen Antriebe bereits schon während der Kindheit wuchern, so gerät der Mensch durch Triebsüchte in die Gefangenschaft des jeweiligen Antriebs. Lassen wir die natürlichen Triebe bereits schon während der Kindheit wuchern, so gerät der Mensch durch Triebsüchte in eine Gefangenschaft des jeweiligen Antriebs. Also ein Kind, das man einfach so heranwachsen lässt, ohne Erziehung, ohne Eingrenzung, ohne Strafe, wird ein Sklave seiner Triebe. Und das führt zum Suchtverhalten. das führt zum Suchtverhalten und zu Suchtproblemen. Und das eigentliche Problem ist dabei der Mangel an Autoritäten in der Erziehungsarbeit. Kinder müssen lernen, sich Autoritäten zu unterordnen. Das führt in die Freiheit. Wenn sie das nicht lernen, werden sie eben Sklaven ihrer eigenen Triebe. Und dazu braucht es eben absolute Werte, denen man sich unterordnet. Die erste Autorität sind die Eltern. Ein Kind tut das Gute nicht einfach so von selbst, weil es halt so schön ist, das Gute zu tun, nicht? Das wäre toll, wenn unsere Kinder das Gute einfach von selbst täten. Das muss sorgfältig erzogen werden daran. Und es braucht Autoritäten, für die es sich lohnt zu lieben, denen man sich unterordnet und wo es lohnenswert ist. Und die erste Autoritäten sind die Eltern, aber irgendwann in der Pubertät verselbstständigt sich das Kind in der Jugend und später wird es selbstständig. Aber welche ist dann die Autorität, der sich unterordnet? Das ist dann Gott. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es niemand. Und dann hat man eben nicht diese verbindlichen Werte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Erziehung hin zur göttlichen Autorität vollziehen. Die Grundlage für solch eine autoritative Vermittlung von absoluten Werten finden wir im Alten Testament in den 10 Geboten. Gott macht mit Israel einen Bund. Ein Bund ist ein Vertrag. Und er befreit sie aus der Sklaverei in Ägypten, damit sie seinen Willen tun sollen. Und er sagt, und wenn ihr das tut, dann wird es euch schlecht gehen, nicht? Nein, im Gegenteil. Er sagt, und wenn ihr das tut, dann wird es euch gut gehen in dem Land, in das ich euch führe. Dann wird es euch gut gehen. Also eine Gesellschaft braucht diese Gebote Gottes, um im positiven Sinn, im hoffnungsvollen Sinn überleben zu können. In der Einleitung zu den 10 Geboten sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und da merken wir schon, die Errettung aus der Macht des Bösen ist überhaupt die Voraussetzung, dass wir den Willen Gottes tun können. Das ist der Anfang, ist die Errettung. Die Erlösung durch Jesus Christus ist die Grundvoraussetzung, dass wir imstande sind, Gottes Willen zu tun. Die Voraussetzung. So lautet dann auch das erste und das zweite Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild. Gott ist für uns eine absolute Autorität, an die man nicht rüttelt. Er legt die Werte fest, welche für uns bleibende Werte sind. Keine anderen Götter neben ihm haben, heißt dann auch, dass wir uns diesen Werten unterordnen. Doch genau da haben wir ein Problem in der Postmoderne, auch unter den Christen, dass jeder sich sein eigenes Gottesbild zurechtbastelt. Gott wird sozusagen zu Bedienungsautomaten, da braucht man einfach nur auf den Knopf zu drücken und schon macht Gott, was ich will. Das ist schön, ne? Ja, praktisch. Beim Bedienungsautomaten drückt man auf den Knopf und schon kommt, was man will. Ich bestimme und Gott tut. Doch müssen wir überlegen, dass Gott nicht unsere Marionette ist. Gott ist unser Schöpfer. Er ist der Gebieter des Universums. Er hat uns geschaffen und er legt fest, was er mit uns vorhat. Welches für uns verbindliche Werte sind. Er hat seinen absoluten Willen kundgetan, der die Grundlage für unser Heil ist. Und durch die Erziehung sollen unsere Kinder lernen, Gott in seiner absoluten Autorität zu respektieren. Als wesentlicher Beitrag dazu dient der Respekt den elterlichen Autoritäten gegenüber. Eltern, und das hatte ich vorher schon betont in den Vorträgen, Eltern sind Gottes Stellvertreter für die Kinder. Eltern vertreten die Autorität Gottes in der Erziehungsarbeit, vor allem bei den Kleinkindern. Und deshalb ist es nicht auffallend, dass das erste Gebot, das die Menschen betrifft, das den Umgang mit den Menschen betrifft, eben von dieser elterlichen Autorität spricht. Ehre Vater und Mutter, sagt Gott. Ehre Vater und Mutter, damit deine Tage lang werden und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut gehe. Dieses Gebot steht nicht zufällig vor den anderen Geboten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht verleumden und so weiter und so fort. Wer zu Hause lernt, sich Autoritäten zu unterordnen, zu respektieren, der wird auch in anderer Hinsicht Respekt zeigen. Dadurch spielen die Eltern allein schon durch ihr Elternsein eine ganz entscheidende Rolle in der Vermittlung von biblischen Werten. Sie repräsentieren Gottes Autorität in der Familie. Kinder haben zuerst nicht direkt, sondern nur über ihre Eltern eine Beziehung zu Gott. Wie ihre Beziehung zu den Eltern ist, so wird die Beziehung später zu Gott sein. Wenn sie gelernt haben, die Eltern sind immer für mich da, ich darf das wünschen und dann kommen sie schon mit Erfüllung und ich darf das wünschen und schon kommen sie mit der Erfüllung, dann lernt man, dass Gott auch so ist. Ja, ich darf das bitten und dann kommt Gott schon und gibt mir das. Er ist immer für mich da, er gibt mir alles, was ich haben möchte. Natürlich möchte Gott uns schenken, was wir wirklich brauchen, aber er weiß viel besser als wir, was wir brauchen. Wenn Kinder lernen, sich den Eltern zu unterordnen, den Eltern zu gehorchen, dann wird es ihnen später viel leichter fallen, auch Gott zu gehorchen. Und außerdem lernen sie sich dann auch anderen Autoritäten zu unterordnen, wie zum Beispiel den Lehrern oder in der Gemeinde den Ältesten. Das ist auch ganz wichtig, was heute eben ein Problem ist. Fehlt diese Unterordnung, dann haben die Kinder etwas ganz Wichtiges nicht gelernt. Auch für die spätere Ehe ist es ganz wichtig, dass man lernt, nicht immer seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Das wird dann sehr schnell mal große Schwierigkeiten geben der Ehe. Dass man lernt, sich unterzuordnen, sich einzuordnen. Ehre Vater und Mutter, da steht im Hebräischen das Verb kavat. Verwandt mit Kavod, das Wort bedeutet Herrlichkeit und bezieht sich meistens auf die Herrlichkeit Gottes. Ehren heißt also, diese Herrlichkeit, diese Autorität, diese Majestät anzuerkennen. Und Eltern repräsentieren die Majestät, die Autorität Gottes in der Ehe. Ehren heißt also, diese von Gott gesetzte und geschenkte Autorität anzuerkennen und zu respektieren. Das sollen die Kinder lernen und dadurch lernen sie eben, sich Gott zu unterordnen, Gott als Vater zu gehorchen. Der Werteverfall heute ist ohne Zweifel in erster Linie auf den Mangel an elterlicher Autorität zurückzuführen. Holter schreibt dazu, es gibt nicht mehr Mami und Papi, stellen Trendforscher fest, sondern nur noch die Muppis. Zitat Ende. Wir brauchen aber dringend wieder Mutter und Väter in ihren unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben, damit es zu einer gesunden Erziehung und auch zu einer gesunden Werteerziehung kommen kann. Das ist also ganz, ganz entscheidend. Und am Schluss fragen wir uns noch, wie können wir diese Werte vermitteln? Wie können wir praktisch biblische Werte vermitteln? Zuerst muss uns bewusst sein, dass unsere Kinder nicht als Engel geboren werden. Nicht schön wäre es. In der Erziehung, in der Pädagogik ging man oft davon aus, dass Kinder, wenn sie geboren werden, wie ein weißes Blatt sind. Also nur gut eigentlich, nicht schlecht. Das Böse wird erst anerzogen. Aber die Bibel zeigt uns etwas anderes, dass wir das Böse eigentlich so von der Geburt im Herzen mitbringen. Also kein Kind wird als Engel geboren. Sondern die Werte müssen anerzogen werden. Und das braucht sehr viel Zeit. Das geht nicht ohne Zeit. Und da fragen wir uns, wer prägt unsere Kinder am meisten? Wer prägt meine Kinder am meisten? Sind es die Medien? Die Fernsehen, das Fernsehen, die Zeitschriften, was immer? Oder sind es wir als Eltern? Umso bewusster müssen Eltern diese Verantwortung tragen. Gerade in unserer Zeit ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass ich mir bewusst werde, dass ich für meine Kinder die Hauptverantwortung trage, dass sie Menschen werden, die für Gott ein brauchbares Werkzeug werden. Und das braucht sehr viel Zeit. Das kommt nicht von alleine. Wird sehr viel Zeit brauchen, ist oft mühsam, braucht eine intensive Erziehungsarbeit. Dazu Mavis, Werteerziehung in der Familie, wenn beide Eltern ganztägigen Berufen nachgehen müssen, um die Familie zu ernähren, haben sie keine Chance, die Kinder gegen die Schlammfluten von außen abzuschirmen. Zitat Ende. Das ist ganz wichtig, dass wir also überlegen, wer erzieht unsere Kinder. Wir dürfen sie nicht einfach vor den Fernseher stellen und da erziehen werden lassen. Denn im Normalfall werden da keine positiven Werte vermittelt. Im Gegenteil, es werden negative Werte verbindet. Deswegen schreibt Mavis weiter, Werteerziehung der Familie kann heute nur mit kämpferischer Abschirmung gegen die negativen Einflüsse von außen zustande gebracht werden. Und das heißt zum Beispiel pflegliche Beschränkung des Fernsehkonsums. Das ist ganz wichtig, dass man hier sehr verantwortlich damit umgeht. Ein anderes Problem ist heute natürlich das Internet. Und da gibt es auch das grundsätzlich werden da nicht positive Werte vermittelt, sondern sehr oft negative Werte. Und deswegen ist wichtig, dass Kinder nicht zu früh Zugang zum Internet haben und sorgfältig lernen, verantwortlich damit umzugehen. Auf der anderen Seite können gute Bücher natürlich dazu beitragen, dass positive Werte vermittelt werden. Christa Mewes schreibt, dass solche Werte vermittelt werden durch tägliche Tischgemeinschaft mit ausführlichen Gesprächen, mit regelmäßigen Tischgebet, Anbieten von guten Jugendzeitschriften und wertvoller Literatur. Vom Grundschulalter ab musizieren, besonders ab von klassischer Musik, praktizieren von Glauben durch die Einbindung in die Glaubensgemeinschaft sowie ein Bemühen um menschenwürdige und anständige Umgangsweisen miteinander. Zitat Ende. Ganz entscheidend in der Vermittlung der Werte ist das Vorbild des Erziehers. Wenn ich verantwortlich, respektvoll mit meinem Ehepartner umgehe, dann werden meine Kinder diese Werte übernehmen. Wenn ich meine Frau anschreie, unanständig bin und so weiter, dann werden meine Kinder das wahrscheinlich auch übernehmen. Deswegen ist ganz wichtig, dass ich in der Vermittlung von Werten ein Vorbild bin. Und gerade dieses Vorbild betont der Apostel Paulus immer wieder in seinen Briefen. Vorbild heißt, dass ich durch mein Sein andere präge. Wie Christus mein Leben prägt, soll mich von Christus prägen lassen und damit andere Menschen im positiven Sinn prägen. So schreibt Paulus zum Beispiel im 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Sei ein Vorbild, Typus, kann man auch wiedergeben mit Modell oder Prägung oder Muster. Sei ein Modell für die anderen, wie sie leben sollen. Und Paulus spricht hier die verschiedenen Lebensbereiche an. Er sagt zuerst im Wort, durch das Wort sollen wir Gott verherrlichen, durch das Wort sollen wir Menschen ermutigen, sollen Menschen erbaut werden. Achten wir also darauf, wie wir mit unserem Lebenspartner, mit unserem Ehepartner reden. Achten wir darauf, wie wir mit den Kindern reden, damit sie diese Werte übernehmen können. Dann erwähnt Paulus den Wandel. Ein Wort ohne Lebenswandel ist nichts wert. Das Wort muss durch den Wandel bestätigt werden. Versuchen wir, seien wir bestrebt, so zu wandeln, so zu leben, dass unser Leben nachahmenswert ist für andere Menschen. Und dann spricht Paulus von der Liebe, gemeint ist hier wohl vor allem die Liebe im zwischenmenschlichen Bereich. Unsere Liebe zum Nächsten, vor allem auch zu den Kindern, soll von der unermesslichen Liebe Gottes geprägt sein. Wenn unsere Kinder ständig den Eindruck haben, dass sie die Liebe verdienen müssen, dann wird es ihnen schwerfallen, auch die Liebe Gottes anzunehmen. Deswegen ist die unverdiente Liebe, die wir weitergeben können an unsere Kinder, ein besonders wertvolles Geschenk. Gehört zu den wichtigsten Werten überhaupt. Dann spricht Paulus vom Glauben. Damit ist die Beziehung zu Gott angesprochen. Es ist ganz entscheidend, dass wir nicht nur über Gott reden, sondern auch im täglichen Umgang mit Gott leben, in einer positiven Beziehung zu Gott leben, im festen Vertrauen auf Gott. Wie wir das vorher eben gehört haben, Gott wird dich tragen. Das setzt ein ganz festes Vertrauen voraus. Gott wird dich tragen in Zeiten der Not. Da brauchen wir dieses Gottvertrauen. Die Gewissheit, dass Gottes Verheißungen wahr sind, dass man sich auf sein Wort verlassen kann. Das ist etwas vom Wertvollsten im Leben überhaupt. Etwas vom Wichtigsten, das wir an unsere Kinder weitergeben können, ist dieser Glaube, diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater. Wie Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dann erwähnt Paulus hier am Schluss die Keuschheit. Damit ist die gottgewollte Beziehung zum anderen Geschlecht gemeint. Auch hier ist es ganz wichtig, dass wir als Eltern den Kindern ein Vorbild sind. Durch das Vorbild der Eltern sollen Kinder lernen, dass die Sexualität nicht ein Bedürfnis ist, das einfach gestillt werden muss, sondern eine Gabe Gottes, die wir an den Ehepartner weiterschenken dürfen. Mit anderen Worten, eine gelebte Sexualität im biblischen Sinn ist geprägt vom Verzicht aus Rücksicht dem Partner gegenüber. Und es ist ganz wichtig, dass Kinder das schon früh lernen, schon in der Jugend schon können sie das lernen. Sexualität im Sinn der biblischen Liebe ist geprägt von der Rücksicht dem Partner gegenüber. Und das lernt man schon früh, indem man sagt, ich kann verzichten, ich warte, bis Gott mir den richtigen Ehepartner schenkt, und dabei übt man das schon ein. Das ist ganz wichtig, dass Sie das bei uns sehen. Wie gehen wir mit dem anderen Geschlecht um? Wie reden wir über Sexualität? Wie kleiden wir uns? Das gehört auch dazu. Gerade in unserer Zeit, auch unter Christen, ein Riesenproblem. Paulus betont hier bewusst die Keuschheit. Wie ist es mit der keuschen Kleidung in der Gemeinde? Das ist ein Riesenproblem heute in den christlichen Gemeinden. Da will man sich gar nicht mehr reinreden lassen. Und da staunt man nachher, wenn so vieles schief geht. Gehört unbedingt dazu, dass man sich anständig kleidet. Dass Mädchen sehen an den Müttern, dass anständige Kleidung nichts Abwertiges ist, sondern im Gegenteil, dass etwas sehr Kostbares ist, sehr Kostbares. Denn sonst meint der Junge, ja, das Mädchen ist so wie ein schöner Apfel, der da herumliegt, ganz schön, und den kann man anbeißen und wieder zur Seite legen. Da meine ich, die Mädchen sind dazu viel zu schade. Und deswegen lohnt es sich, diese schöne Gabe Gottes zu schützen. Und das tut man auch mit der Kleidung, indem man sich anständig kleidet. So ganz wichtig, so betont Paulus im 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis und Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Unsere Nachahmer und die des Herrn. Können wir das auch sagen von unseren Kindern? Ihr seid unsere Nachahmer geworden, weil wir dem Herrn nachahmen. Weil wir uns durch das Wesen des Herrn prägen lassen, können wir Menschen im biblischen Sinn prägen. Weil der Geist Gottes durch uns wirkt. Es ist also ganz wichtig, dass wir zuerst versuchen, Christ zu sein und biblische Werte auszuleben. Und dadurch allein werden wir schon eine ganz wichtige Rolle spielen in der Vermittlung von Werten. Dann müssen diese Werte natürlich immer wieder auch mündlich erklärt werden. Das gehört auch dazu. Warum so? Warum so? Dass die jungen Menschen verstehen, dass es wichtig ist, dass es etwas Wertvolles ist, das man schützen sollte. Ich fasse ganz kurz zusammen. Wir leben in einer Wertekrise, weil der Mensch grundsätzlich Gott verloren hat. Weil er Gott nicht mehr haben möchte. Auf jeden Fall Gott im biblischen Sinn. Er bastelt sich sein eigenes Gottesbild zurecht. Er möchte selber bestimmen, wie Gott für ihn ist. Er möchte einen Gott haben, den man bedienen kann. Aber das ist ein ganz anderer Gott als der Gott der Bibel, der ganz einfach sagt, so bin ich und das erwarte ich von euch. Gott ist der Schöpfer des Universums, der Gebieter. Er legt fest, was absolute Werte sind. Er ist die absolute Wahrheit und verbunden damit vermittelt er uns absolute Werte. Nicht wir legen fest, welches diese Werte sind. Auch nicht wir als Gemeinde, sondern Gott hat das in seinem Wort getan. Und es ist wichtig, dass wir diese Werte vermitteln. Die Grundlage dafür haben wir in der Bibel. Und die Grundlage ist eigentlich Gottes Autorität, Gottes Wesen, Gottes Gebote. Eine Zusammenfassung dafür haben wir in den 10 Geboten. Und die Eltern sollen Gottes Autorität hier repräsentieren in der Vermittlung dieser Werte. Und deswegen sagt Gott zuerst, ehre Vater und Mutter. Anerkennt die göttliche Autorität, die Gott den Eltern gegeben hat. Weil die Eltern Gottes Autorität in der Erziehungsarbeit vertreten. Weil es schlussendlich darum geht, dass Kinder lernen, sich einzuordnen, zu unterordnen, dass sie lernen zu gehorchen, weil sie schlussendlich Gott gehorchen sollen. Das ist das eigentliche Ziel, dass man lernt, Gott zu gehorchen. Das müssen wir ja immer wieder neu auch lernen. Kommt nicht einfach von selbst. Es muss uns bewusst sein, dass Kinder nicht einfach als Engel geboren werden, sondern dass Werte sorgfältig anerzogen werden müssen. Und das braucht sehr viel Zeit. Natürlich vor allem auch das Gebet. Aber es braucht Zeit. Die Kinder brauchen unsere Zeit. Dass sie sehen, wie wir leben. Dass sie sehen, wie wir mit ihnen reden. Wie wir miteinander reden. So dass sie denken, das lohnt sich, diesem Vorbild nachzuahmen. So möchten wir auch. Und dass sie schlussendlich lernen, dass sich Gott unterordnen im Leben. Und dann ist natürlich vor allem unser Vorbild gefragt, dass wir ein positives Vorbild sind für unsere Kinder. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit, sagt Paulus. Also in allen Lebensbereichen sollen wir ein Vorbild sein und sollten dann auch erklären, warum wir das so machen, weil es Gott so haben möchte. Und weil uns schlussendlich nur das wirklich befriedigen kann im Leben, wenn wir unser Leben Gott hingeben zum Dienst. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Wir möchten Gott um seinen Segen bitten, auch um die Kraft, das umzusetzen. Und ich lade ein, aufzustehen, wenn noch einige Geschwister beten möchten, dann werde ich dann abschließen.